Kapitel 47. Kalle lümmelte mit seinem Oberkörper volle Breitseite auf dem Verandatisch und hörte seinen Vater vor seinem geistigen Auge sagen: »Sitz gerade, Junge. Was hinterlässt du denn für einen Eindruck?« Ob Himpf sowas früher auch zu seinem Sohn gesagt hatte? Interessant, dass Großeltern oft viel entspannter waren als Eltern. Vielleicht brachte ja das Alter eine gewisse Nachsicht mit sich. Er träumte über den niedergetrampelten Rasen vor ihrem Haus hinweg und weit auf die Ostsee hinaus. Am Horizont zog sie einen blauen Strich, so als wollte sie sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und so war das immer gewesen, seitdem er sich erinnern konnte, hier gesessen zu haben. Dieses Bild war unauslöschlich in seiner Erinnerung verankert. Braun auf Blau, ihr Grundstück und die Ostsee. In diesem Moment aber veränderte sich etwas. Irgendwie zog der Kontrast an. Das Braun geriet leicht ins Wogen und als ob es mit einem Mal genug hatte von seiner Eintönigkeit, veränderte es die Farbe. Wie in einer Welle, die von ihrem Haus ausging, zeigten sich zartgrüne Halme, die kräftiger wurden und wuchsen und dann eine immer größere Fläche bildeten. Irgendwann vereinte sie sich mit dem Wasser. Kalle holte Tiefluft. Es war schon immens, was sich binnen nicht einmal 2 Tagen in seinem Leben ereignet hatte. All das Fantastische und das Unglaubliche. So ganz allmählich reagierte er nicht einmal mehr verwundert, sondern erwartete geradezu das Unerwartete. Der Junge erhob sich und ging langsam aber sicher auf die Terrassenstufen zu, die bis eben noch in braune, staubige Erde geführt hatten. Nun allerdings umspielten saftig grüne Grashalme das Holz und wiegten sich sanft im lauen Lüftchen. Er zog die Gummistiefel aus, ohne sich zu bücken, ganz genau so, wie sein Vater es eben nicht sehen wollte. Er bohrte und quetschte mit der Spitze des einen Stiefels im Hacken des anderen, bis letzterer so lose um den Fuß schlabberte, dass er ihn mit einem Kick in die Luft schleudern konnte. Der Gummistiefel landete zum ersten Mal in seinem Leben im Gras. Verstohlen sah sich Kalle um und schickte kurz darauf den anderen hinterher. Mit nackten Füßen erkundete er neugierig den rasant gewachsenen Rasen. Es duftete herrlich. Wo eben noch staubtrocken die Hitze gestanden hatte, breitete sich nun Sommerfrische aus, dass man sich einen Ball holen und herumtollen wollte. Aber irgendetwas hielt Kalle vom Spielen ab. Plötzlich wurde er in einiger Entfernung von ihm auf 3 Quadrate aufmerksam. Beete, schoss es ihm durch den Kopf. Allerdings hatte er nie zuvor auch nur eine Rabatte vor seinem Zuhause gesehen. Rufus hielt nicht besonders viel von Blumen. Machten nur Arbeit, hatte er gesagt. Verblühen ja eh, also wozu das Ganze? Pimpf hingegen mochte Pflanzen. Er war vor seiner Pensionierung Gärtner gewesen, so eine Art Pflanzenflüsterer. Was er anfasste, manchmal nur ansah, wuchs kräftig und gesund in die Höhe. Daheim allerdings hatte sich der Großvater mit seinem grünen Daumen nie gegen Rufus durchsetzen können. Die Beete, die Kalle nun vor sich sah, waren hintereinander angeordnet, mit je 1 Meter Abstand. Sie alle waren gefüllt mit brauner Erde und vor dem ersten stand ein kleiner Eimer mit Körnern. Samen, so vermutete Kalle. Das hatte er im Schulgarten gelernt. Und auf dem Eimer stand: Wirf mich. Da der Junge bereits recht geübt war, mit seiner eigenen Fantasie zu jonglieren, hielt er sich nicht weiter mit Verwunderung auf über all das, was hier geschah, sondern griff beherzt in den Eimer und warf eine Handvoll Samen ins Beet. Im Nu wuchsen dichte Grashalme aus der Erde, Gänseblümchen und Klee, und damit nicht genug, sie begannen sich obendrein zu einer Szenerie zusammenzufügen. Da flochten sich Halme ineinander und formten eine Hütte. Und da wurden aus Stängeln mit Blütenköpfen winzige Figuren, eine Frau und ein kleiner Junge. Und Kalle wusste intuitiv, dieses Schauspiel erzählte ihm einen weiteren Akt der Geschichte um Emma Magun. Ich weiß, du fühlst dich allein, Mathis, hörte er Emma Magun sagen. Nein, Mama, ich fühle gar nichts. Das ist es ja. Deswegen kann mich keiner leiden und ich bin allein. Der Frau war klar, dass ihr Sohn die Wahrheit sagte. Und es brach ihr das Herz, ihn so zu sehen. Nur mit Mühe konnte sie Tränen unterdrücken, die augenblicklich ihre Augen füllen wollten. Mathis litt an etwas, das die Ärzte Gefühlsblindheit nannten. Seine emotionale Wahrnehmung war gestört und er unfähig, Gefühle zu erkennen bzw. auszudrücken. Und obwohl sie das wusste, obwohl ihr klar war, dass er Tränen nicht interpretieren konnte, hielt sie sie zurück. Es ist langweilig, immer allein zu sein. Der Junge hatte das als Tatsache formuliert. Nicht wütend, nicht traurig, nicht gar nichts. Einfach als das, was es war. Ein Fakt. Kein anderes Kind wollte mit ihm spielen. Sieh mal, Mathis, vielleicht fällt es dir schwer zu fühlen, ja. Aber währenddessen ist es den anderen in deiner Schule nicht möglich zu erkennen, dass du etwas Besonderes bist. Du bist anders. Ich möchte aber nicht besonders sein, entgegnete Mathis. Ich möchte einfach mit anderen spielen. Ein Vorhang fiel, Grashalme, Klee und Co. verbeugten sich, winkten in die nicht vorhandene Menge, aus der niemand jubelte, und wurden wieder das, was sie waren. Stinknormale Pflanzen. Kalle kratzte sich nachdenklich die Stirn. Wie war das, wenn man so gar nichts fühlte? Dürfte herrlich sein, mischte sich Trug mit tiefer Stimme in seine Gedanken. Kann dich wenigstens keiner ärgern. Ja, aber andererseits, entgegnete Luke fiepsig und naseweiß, würde man sich ja auch an rein gar nichts erfreuen. Zum Beispiel auch nie gemeinsam lachen. Allein dieser Gedanke machte Kalle unendlich traurig. Er konnte Mathis verstehen und grub seinen rechten großen Zeh ins Beet. Auch er selbst war nicht gern allein. Jedenfalls nicht ständig. Es war viel schöner, die wichtigen Momente mit den richtigen Menschen zu teilen. Dass Mathis nichts fühlen konnte, entfachte wiederum in Kalle ein Gefühlschaos. Noch nie zuvor hatte er von so einer Krankheit gehört. Und ganz sicher konnte er sich nicht in Gänze vorstellen, was sie für Mathis tatsächlich bedeutete. All unser Leben ist durchzogen von Emotionen. Von einem morgendlich unwilligen, oh, nö, ich mag nicht zur Schule gehen. Bis hin zu einem stolzen, schau mal Papa, was ich in der Schule gebastelt habe. Nichts davon löste bei Mathis etwas aus. Er empfand nichts. Zu nichts. Eine ganz schräge Vorstellung war das. Und mit diesem, also seinem Gefühl, ging er weiter zum nächsten Beet, vor dem eine volle Gießkanne stand und auf ihr der Hinweis, lehre mich. Er begann also, das Beet zu wässern. Allerdings kamen die Tropfen nie auf dem Boden an. Sie bildeten vielmehr eine schwebende Pfütze, in der sich erst die Wolken und der Himmel spiegelten und dann erneut Emma Maguns Gesicht auftauchte. Diesmal lag sie im Bett und sah fürchterlich blass aus. Vor ihrem Fenster fiel Schnee und eine tief gurgelnde Stimme kommentierte die Bilder, die Kalle sah. Kaum ein halbes Jahr, nachdem Emma Magun in tagelanger, mühevoller Arbeit die magischen Tücher geworben hatte, befiel sie ein schweres und hartnäckiges Fieber. So schwer, dass zu jener Zeit niemand imstande war, sie zu heilen. Sie glühte und hustete, konnte kaum mehr sprechen und machte sich dabei mehr Sorgen um Mathis als um sich selbst. Sie spürte, dass ihr Leben auf der Erde dem Ende zuging. Aber was würde mit ihrem Jungen geschehen, wenn sie nicht mehr für ihn da sein konnte? Wer würde ihr Kind versorgen? das unfähig war, Gefühle wahrzunehmen oder auszudrücken. Die allermeisten reagierten mit Angst oder wenigstens mit Irritation, wenn ihr Junge so wenig Regung in seinem Gesicht zeigte, so wenig von seiner Mimik gab. Wer würde sich um Mattes kümmern? Ihr Sohn konnte derweil weder verstehen, was mit seiner Mutter geschah, noch mit ihm selbst. Auch im Angesicht des Todes fehlte ihm der emotionale Zugang. Angst oder Trauer waren ihm fremd, hatte er nie empfunden. Er wusste nur, würde seine Mutter gehen, dann ginge auch sein einziger Freund. Dann war er wirklich vollends allein. Die Pfütze fiel in sich zusammen und auf die gelockerte braune Erde, aus der augenblicklich riesige Sonnenblumen schossen. Sofort überragten sie Kalle, der sich fast den Nacken verrenkte, als sein Blick sich bemühte, dem rasanten Pflanzenwachstum zu folgen. Warum eigentlich durfte er nicht Teil einer lustigeren Geschichte sein? Fragte sich der sonst meist gut gelaunte Junge, dessen blonde Locken sich in der Regel ebenso vor Lachen kringelten wie er selbst. Unsere Geschichten folgen einem Auf und Ab, hörte er Luke Pimps Worte wiederholen. Es war, als brachte der Ohrbote eine wichtige Erinnerung zurück, die nicht verloren gehen durfte. Es ist an uns, eine Einstellung dazu zu finden. Nach dieser Haltung musste Kalle wohl noch einen Moment buddeln. Gerade hatte er sie nicht. Aber vielleicht versteckte sie sich ja im dritten Beet. Dort forderte ihn ein Eimer mit stinkendem Kuhdung auf, kipp mich. Und weil er sich nicht wagte, den übel riechenden Mist anzufassen, trat er ihn einfach um. Mit einem Scheppern kullerte die braungelbe feste Masse über das Beet und wechselte ihre Farbe auf flauschig weiß. Direkt vor Kalle lag das Wolkenmeer, das er sonst von unten betrachtete. Und mittendrin erkannte er Mattis, der, ungefähr so alt wie er selbst, in einem Wolkenbett schlief. Die Inszenierung, der Kalle hier im Grünen beiwohnen durfte, ging weiter. Als Mattis an jenem Morgen in Wolkenheim erwachte, konnte er sich an sein Leben auf der Erde nicht mehr erinnern. Faktisch war es der Tag, nachdem Emma Magoon ihrem Fieber erlegen war. Aber es stimmte eben auch, dass Mattis nicht einmal mehr wusste, je eine Mutter gehabt zu haben. Wolkenheim war sein Zuhause und für diesen Weisen, der er nun war, auch immer gewesen. Dieser erste Morgen in den Wolken fühlte sich für ihn wie die größte Selbstverständlichkeit überhaupt an. Er kannte jede Ecke, jeden Winkel und wusste, dass ihn draußen niemand erwartete. Die anderen Wolklinge mieden ihn und wirkten irritiert, wenn er mit ihnen zusammen sein wollte. So war das immer gewesen, nur verstand er nicht, warum. Er, Mattis, blieb allein. Und deshalb hatte er sich auch eine Wolkenhöhle weit weg von den anderen gesucht. Dort, wo er nicht ständig mit der Tatsache konfrontiert war, dass sie nichts mit ihm zu tun haben wollten. Es schien eine weitgehend verlassene Höhle zu sein, die, als er sie bezog, schon lang keiner mehr aufgeräumt hatte. Wolkenweben hingen von der Decke. Weiße Achtbeiner krabbelten in ihnen herum. Die Möbel waren spärlich und alt, teils gebrochen, aber für ihn reichte es. Er brauchte ja nicht viel. Als er an diesem Morgen, also faktisch seinem ersten Morgen in Wolkenheim, schlaftrunken durch die Höhle schlurfte, stieß er auf etwas, das ihn stark an ein Fernrohr erinnerte. Er konnte sich nicht genau erinnern, aber irgendwo hatte er schon eines gesehen. Intuitiv stellte er es ans Fenster und sah hindurch. In einiger Entfernung entdeckte er die anderen Wolklinge, wie sie lachten und miteinander tobten, wie sie sich in die Arme fielen, trösteten, wenn sich einer von ihnen wehtat. Sie alle waren beieinander in einer großen, bunten Wolkengemeinschaft. Apropos bunt. Das war ihm von Anfang an aufgefallen. Die anderen Wolklinge hatten ganz unglaublich glanzvolle Augen in allen erdenklichen Farben. Und er überlegte, ob das vielleicht der Grund war, dass sie nicht mit ihm spielen wollten. Denn seine Augen leuchteten nicht. So manches Mal hatte sich Mattes dabei ertappt, wie er sich in der Intensität all der Farben verlor. Natürlich empfanden das die anderen als befremdlich, wenn er sie so anstarrte. Die Tatsache, dass er im Grunde ihre Augen bewunderte, machte ihn nicht unbedingt sympathischer. Als er die anderen nun durch das Teleskop beobachtete, fiel ihm ein erstaunliches Glimmen auf, das die umhertollenden Wolklinge umgab. Jeder Einzelne schien eine Art eigenes Farbspiel zu kreieren, in dem unzählige Schattierungen in unterschiedlichen Momenten verschieden stark aufflackerten. Wenn jemand einen Lachanfall bekam, dann wechselte sein Farbkreis ausschließlich auf Gelb. Rangen zwei um ein und dasselbe Spielzeug, dann waberte es um sie herum intensiv grün. Und zogen sich die Wolklinge fröstelnd am Abend zurück, tendierten sie alle zu Blautönen. Eine merkwürdige Entdeckung, fand Mattes. Er verstand nicht, was er da sah, begriff nicht die Zusammenhänge. Und emotionslos beschloss er, all dem auf den Grund zu gehen. Fabrizierte er auch Farbkreise, wenn er fühlte, überlegte Kalle. Aber hallo, raunte Trug ihm zu. Klar tust du das. Wie tragisch, dass Mattes nicht in der Lage war, eins und eins zusammenzuzählen, um zu verstehen, was diese Farben bedeuteten. Aber was war das für ein seltsames Teleskop, das Gefühle sichtbar machen konnte? Und wozu sollte das überhaupt gut sein? Na schön, für Mattes war es sicherlich hilfreich. Es visualisierte eine Welt, die ihm sonst verborgen blieb. Aber warum existierte so ein Fernrohr? Ja, das gilt es herauszufinden, flüsterte Luke verschwörerisch. Die Wolkendecke auf dem Rasen hatte sich längst in Luft aufgelöst. Doch Kalle ging fest davon aus, dass es dieses Gerät tatsächlich gab. Schließlich hatte sich ja zuletzt alles bewahrheitet, wovon er stets angenommen hatte, es wäre seiner Fantasie entsprungen. Endlich vertraust du deinen Sinnen, stellte Trug zufrieden fest. Kalle saß im Gras und grübelte über alles, was er seit gestern gesehen und gehört hatte, nach. Der Nerv unter seinem linken Auge begann gewohnt zu zucken. Allmählich bekam er ein besseres Bild von seinen Ohrboten. Sie wirkten auf ihn wie so eine Art Gewissen, ein Für und Wider in seinem Kopf. Sowas wie zwei gute Freunde, die ihm neben seiner eigenen Sichtweise noch zwei weitere offerierten. Was für ein verdammt praktischer Umstand. Denn gemeinhin waren andere Perspektiven ja oft sehr hilfreich. Einsichten, zu denen man nicht unbedingt allein fand. Auch schienen Luke und Trug so eine Art Erinnerungsarchiv für ihn zu sein. Lichter, die unbewusst in ihm glommen und zur rechten Zeit einen Schein auf gewisse Dinge warfen, um sie zu erhellen. Spannend. Und letztlich wirkten die beiden auch wie ein Mini-Motor, es mit Mut ins nächste Abenteuer zu wagen. Durch sie war Kalle nie ganz allein. Ja, wir sind nicht übel, zwitscherte Luke so selbstironisch wie selbstverliebt in Kalles Kopf. Der Junge lächelte. Und wie er da so saß und wie er da so grübelte, roch die Luft nun wieder anders. Die Frische war verschwunden und er hockte im Dreck. Na, wenigstens nicht im Mist, dachte er. Darüber wäre sein Vater sicher wenig amüsiert gewesen.